Am nächsten Sonntag beginnt die Adventszeit. Diese Woche, als ich von zu Hause weggefahren bin, habe ich gesehen, haben die Stadtarbeiter oder wer das auch immer war, Schlieren dekoriert. In Zürich ist Lucy eingestellt worden, ein großer Aufmarsch, um zu sehen, wie die Weihnachtsbeleuchtung an der Bahnhofstraße da eingeschaltet wird. Eine Zeit, die uns jedes Jahr an eines der großartigsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte erinnert. Gott besucht uns Menschen. Oder anders gesagt, Gott wird Mensch. Nun, bevor er kam, besuchte der Engel Gabriel eine junge Frau, Maria. Lesen wir, was die Bibel uns darüber im Lukas-Evangelium berichtet. Wir werden diese Weihnachtszeit werde ich durch diese Texte gehen. Gott besucht den Menschen oder die Menschen, heißt die Predigtreihe. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria, war noch unberührt und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause David, verlobt. Sei gegrüßt. Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria schrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Nun, wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu: Auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar, und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Und hierauf verließ sie der Engel. Wir werden heute vier Einzigartigkeiten anschauen, die uns auf diesen Text hinweist. Wir sehen die einzigartige Situation, eine einzigartige Ankündigung, eine einzigartige Empfängnis und eine einzigartige Bereitschaft. Die einzigartige Situation. Es war vor ungefähr sechs Monaten, als der Engel Gabriel im Tempel in Jerusalem erschienen war. Dort überraschte er den Priester Zacharias mit der Nachricht, seine Frau, obwohl nicht mehr zeugungsfähig, werde ein Kind ihr erstes bekommen. Dieses Kind wird das Kommen des erwarteten Retters, des Messias, vorbereiten. Wie ein Herold wird er vor Jesus vorangehen und die Menschen auf sein Kommen, auf sein Erscheinen vorbereiten. Wenn es in Israel einen Ort gab, an dem man erwarten konnte, dass Gott oder ein Engel Gottes in Erscheinung treten würde, dann war es der Tempel in Jerusalem. Schließlich verstand man den Tempel als Wohnort Gottes. Man pilgerte zum Tempel, man betete Richtung Tempel, weltweit. Alle, wenn sie beteten, wandten sie ihr Gesicht Richtung Tempel. Das ist das geistliche Zentrum Israels. Dort erwartet man die Gegenwart Gottes besonders intensiv und präsent. Aber 6 Monate später erschien der gleiche Engel in Nazareth. Und Nazareth liegt in Galiläa, keine bevorzugte Wohngegend. Dort wohnten nicht die besseren Leute, wobei man mit besseren Leuten die Mächtigen und Reichen meint. Ob sie besser sind, ist dann mal dahingestellt. Nazareth war nicht der Zollikerberg jener Zeit. Niemand erwartet, dass Gott in Nazareth etwas Außerordentliches und Einzigartiges bewirken würde. Nazareth war wie Schlieren, der ja schweizweit als Unort bezeichnet wurde. Aber Gott arbeitet auch an Unorten, nicht nur in den Hauptstädten, nicht nur in den großen Zentren. Und als Philippus Nathanael erzählte, Jesus, dass Jesus von Nazareth sei, der ersehnte Retter Israels, meinte dieser, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Kommt nichts Gutes aus Nazareth. Das ist ein Unort. Für die Pharisäer schien es sowieso klar zu sein, dass Jesus nicht der Messias sein konnte, weil er aus Galiläa kam. Sie waren überzeugt, aus Galiläa kommt kein Prophet. Doch in Nazareth wohnte Maria. Sie war mit Josef verlobt, der ein Nachkomme des großen israelitischen Königs Davids war. Eigentlich war er ein Prinz, ein rechtmäßiger Prinz. Sein Bürgerort, die Stadt seines Vaters, war Bethlehem. Und einer der Nachkommen Davids, das wusste man in Israel, wird einmal den von Gott angekündigten ewigen König hervorbringen. Der König, der den Thron Davids besteigen wird, er wird das ewige Königreich aufrichten und bis in alle Ewigkeit auf diesem Thron regieren. Dieses Reich wird kein Ende mehr haben. Und das begann tatsächlich in dieser unbedeutenden Stadt. In Nazareth begegnete der Engel Gabriel einer jungen und in ärmlichen Verhältnissen lebenden Frau. Er überraschte Maria mit den Worten, sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, der Herr ist mit dir. Maria erschrak, und zwar nicht über die Erscheinung des Engels. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde. Noch nie wurde sie so angesprochen. Und sie fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Sie machte sich Gedanken über diese Worte. Wäre Gabriel als Lichtgestalt erschienen, wie wir das von Bildern kennen, wäre sie vermutlich über die Erscheinung des Engels erschrocken. So wie die Hirten auf dem Felde plötzlich dieses mächtige Licht der Engelschar sahen und erschraken. Aber Maria schrak über die Worte. Das war also nicht so eine Lichtgestalt, wie wir uns das vorstellen. Doch Gabriel beruhigt sie und sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Der Engel war nicht gekommen, um ein Gericht anzukündigen. Er war gekommen, um dieser einfachen Frau in Nazareth zu sagen, dass Gott sie freundlich ansieht und gute Absichten mit ihr hat. Warum sich Gott für Maria entschied, wissen wir nicht. Gabriel scheint es ihr auch nicht gesagt zu haben. Hauptsache, sie hat Gnade vor Gott gefunden. Das ist typisch für Gottes Handeln. Oft wählt er Menschen für wichtige Aufgaben, die wir nie wählen würden. Es trifft zu, was Paulus den Korinthern schreibt, was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Das demonstriert Gott durch alle Ereignisse rund um die Geburt seines Sohnes. Gott wird auch in deinem Leben Geschichte schreiben, denn er hält auch nicht Ausschau nach besonders angesehenen Menschen, sondern er wirkt mit und durch ganz normale Menschen mit Ecken und Kanten. Durch Menschen, die ihm ihr Vertrauen schenken. Eine einzigartige Ankündigung. Gabriel erklärt nun Maria, was das zu bedeuten habe, dass sie bei Gott Gnade fand. Sie wird ein Kind bekommen, und zwar ein einzigartiges Kind. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Vielleicht hatte Maria noch nicht wirklich begriffen, was das nun bedeuten sollte. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, ja, das ist gut möglich, sie ist eine junge Frau und wird bald heiraten. Gut, das Geschlecht und den Namen bereits festgelegt waren, das war schon speziell für jene Zeit. Da gab es noch keinen Ultraschall, wo man das schon mal im Vornherein feststellen konnte. Aber Gabriel erklärte weiter, er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Jetzt wird Maria vermutlich langsam realisiert haben, was für ein Kind sie in sich tragen wird. Sie wird die Mutter des lang ersehnten Königs von Israel sein. Sie wird den König in sich tragen, der den ewigen Thron Davids besteigen wird und für immer regiert. Sie ist die Frau, über die der Prophet Jesaja vor Hunderten von Jahren schon geschrieben hatte: Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den wird sie Immanuel, Gott mit uns, nennen. Ich weiß zwar nicht, ob Maria in diesem Moment an diese Prophezeiung dachte, aber ich denke, dass sie erahnte, was Großartiges und Ehrenvolles die Aufgabe sein wird, die ihr Gott nun anvertrauen will. Sie wird die Mutter des Schöpfers von Himmel und Erde sein. Nun, vielleicht denken einige, warum man davon spricht, Jesus sei König und er werde auf dem Thron Davids regieren. Jesus wurde doch am Kreuz hingerichtet. Nichts von König, nichts von Thronbesteigung. Wieso ist er dann ein König, wenn er den Thron nicht bestiegen hat und nicht regiert? Eine gute Frage. Pilatus, der das Römische Reich in Israel vertrat, interessierte sich genau für diese Frage. Bevor er das Todesurteil über Jesus sprach, fragte er ihn: Bist du der König der Juden? Und Jesus gab ihm eine eindeutige Antwort: Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätte meinen Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Pilatus fragt nochmals erstaunt: Dann bist du also tatsächlich ein König? Ist das wahr? Und Jesus antwortet unmissverständlich: Du hast recht, ja, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Und jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, der hört auf meine Stimme. Jesus ist König. Er ist der König aller Könige. Er ist einflussreicher und mächtiger, als irgendein König es je sein wird. Mächtiger, als irgendein Staatschef sein wird. Und mag seine Armee noch so groß sein. mag er noch so viele Atombomben haben. Niemand wird die Macht und Herrlichkeit dieses Königs übertreffen. Jesus wird jedoch nicht auf dieser der Sünde verfallenen Welt König sein. Jesus wird den Thron Davids in der kommenden neuen Welt besteigen und dort für immer regieren. In der Offenbarung steht, das Lamm, also Jesus, wird siegen, denn es ist Herr über allen Herren und König über alle Könige, und mit ihm siegen werden alle, die bei ihm sind. Das sind wir, die Jesus nachfolgen. Jesus ist der ewige König und er wird sein Königreich auf der neuen Erde endgültig und sichtbar aufrichten. Ist das nicht eine einzigartige Ankündigung? Einer einfachen Frau, die in ärmlichen Verhältnissen lebte, wird gesagt, sie werde den König aller Könige in sich tragen. Ist das nicht ein sympathischer Gott, dem Äußerlichkeiten, Ruhm und Ansehen nicht wichtig sind? Eine einzigartige Empfängnis. Natürlich beschäftigte Maria eine zentrale Frage. Wie soll das zugehen? Ich bin doch gar nicht verheiratet. Eine berechtigte Frage, oder? Wie soll ich ein Kind empfangen, wenn ich nicht verheiratet bin? Nun, heute können viele diese Frage nicht wirklich verstehen. Warum soll Maria nicht schwanger werden, wenn sie nicht verheiratet ist? Wer wartet denn bis zur Hochzeit? Heute heiraten viele erst dann, wenn sie ein Kind bekommen. Bei uns scheint es schon fast selbstverständlich zu sein, dass man mit jemandem ins Bett geht, ohne zu wissen, ob man vielleicht einmal heiraten wird oder ob man die Person überhaupt genug liebt. Das überlegt man dann nachher. Ja, lieben wir jetzt uns? Ja, denke ich manchmal bei einem Film, jetzt seid ihr doch miteinander ins Bett gegangen. Das hättet ihr ja vorher überlegen können. Es ist zu hoffen, dass unter Christen andere Verhaltensweisen gelten und gelebt werden. Es ist zu hoffen, dass sich Christen nicht daran orientieren, was die Gesellschaft akzeptiert und toleriert, sondern danach fragt, was Gott gefällt. Jedenfalls war es zur Zeit von Josef und Maria so, dass man mit großer Sicherheit davon ausgehen kann, dass Verlobte noch keinen Geschlechtsverkehr hatten. Deshalb antwortete Maria dem Engel Gabriel, und so steht es eigentlich im griechischen Text, ich weiß von keinem Mann. Oder man könnte es auch so übersetzen, ich habe noch keinen Mann erkannt. Maria hatte also nicht vergessen, dass sie Josef mit Josef verlobt war. Sie kannte einen Mann, das war unbestritten. Aber diese Redewendung, ich weiß von keinem Mann oder ich habe noch keinen Mann erkannt, bedeutet, dass sie noch mit keinem Mann im Bett war. Das sagt sie damit. Das war eben die Art, wie man damals so etwas sagte. Übrigens finden wir diese Redewendung bereits im ersten Buch Mose. Adam erkannte seine Frau Eva und sie war schwanger und gebar den Kain. Also hier wird das Erkanntsein als Synonym für Geschlechtsverkehr gebraucht. Maria sagte damit deutlich, dass sie noch Jungfrau ist. Hätte sie bereits mit Josef geschlafen, hätte sie vermutlich gefragt, bin ich jetzt schon schwanger geworden? Wegen diesem einen Mal? Nun erklärt ihr der Engel Gabriel, wie das Kind in ihr gezeugt werden wird. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Gott selbst wird dieses Kind in ihrem Leib zeugen. Das war ein geheimnisvoller Vorgang, ein Schöpfungsakt Gottes. Wie bei der Schöpfung gebietet Gott und es geschieht. Gott spricht und es geschieht. Er gibt einen Befehl und schon ist er ausgeführt. Bis zum heutigen Tag ist das so. Gott spricht und es geschieht. Der Hauptmann, der Jesus um die Heilung seines Dieners bat, hatte das begriffen. Er sagte zu Jesus, sprich nur ein Wort. Moment. Sprich nur ein Wort. Und dein Diener wird gesund. Muss ich da schauen? So. Das könnte die Bitte, die in deiner persönlichen Not sein. Herr, ich weiß nicht, was ich tun soll, sprich doch du ein Wort. Bring du das bitte in Ordnung. Du musst nur ein Wort sprechen, das geschieht. Nun, weil Gott das Kind in Maria zeugte, sagt Gabriel, jetzt wird es wieder klar. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Wäre Jesus ganz normal gezeugt worden, wäre er ein ganz normaler Mensch gewesen, vielleicht wäre aus ihm ein großer Prophet geworden, aber nicht mehr. Doch Jesus ist Gottes Sohn, weil er von Gott gezeugt wurde. Das ist eine unglaublich wichtige christliche Überzeugung. Wäre das nicht so gewesen, wäre Jesus nicht wirklich Gottes Sohn, dann hätte sein Tod am Kreuz für uns null Bedeutung. Null. Unter null. Deshalb ist er im wörtlichen Sinn der Sohn Gottes. Er ist wesensmäßig der Sohn Gottes, mit Gott sozusagen blutsverwandt, von ihm gezeugt. Nicht von Josef. Wer die Geschichte kennt, weiß, dass Josef mit Maria nicht geschlafen hat, bis das Kind geboren war. Das wird ausdrücklich gesagt, weil genau dieser Punkt entscheidend ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist und nichts, keine einzige Handlung soll Zweifel an dieser Tatsache hervorrufen. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. In Hebräer lesen wir, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Und um Maria in ihrem Glauben zu stärken, erzählt Gabriel, dass Elisabeth, eine Verwandte von ihr, auch schwanger wurde, obwohl sie schon in einem Alter war, in dem normalerweise keine Kinder, in dem man keine Kinder mehr bekommen kann und sie überhaupt noch nie Kinder hatte. Daran kannst du sehen, Maria, für Gott ist nichts unmöglich. Es wird geschehen, wie ich es dir gesagt habe. Das ist die einzigartigste Empfängnis aller Zeiten. Nie, noch vorher, noch nachher ist ein Kind auf diese Weise gezeugt worden. Maria musste sofort klar sein, welche Folgen diese Schwangerschaft für sie haben würden. Was würden die Leute über sie denken, wenn sie als unverheiratete Frau schwanger wurde? Die Leute werden denken, sie ist eine Hure. Josef wollte sie auch heimlich verlassen, um Schande noch von ihr fernzuhalten. Aber was sollte Josef denken? Wenn sie schwanger ist, wie wird man schwanger? Ein anderer Mann im Spiel ist natürlich. Wie sollte sie Josef erklären, warum sie schwanger sei? Würde er ihr glauben, dass sie mit keinem anderen Mann geschlafen hatte? Was Maria auch immer beschäftigte, für sie war klar, sie will sich dem Willen Gottes fügen, egal welche Folgen das für ihr Leben haben würde. Sie wollte Gottes Willen tun. Sie wollte sich nicht querstellen und ungehorsam sein. Das könnte auch der Grund sein, warum Gott sie auserwählte, weil sie auf tiefstem Herzen das tun wollte, was Gott gefällt. So antwortet sie dem Engel Gabriel, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Wenn wir Maria würdigen wollen, dann tun wir das, indem wir ihre Hingabe uns zum Vorbild nehmen. Wir dürfen Maria nicht anbeten und sie als Mittlerin zwischen uns und Jesus ansprechen, so quasi indirekt, wie das gewisse Bewegungen tun oder Kirchen. Aber wir sollen ihrem Glauben nacheifern. Sie ist vorbildlich für uns. Sie ist ein Vorbild für die Selbstverleugnung. Sie schaute nicht auf das, was für sie der beste und bequemste Weg gewesen wäre, sondern sie tat, was Gott gefällt. Oder anders gesagt, sie wusste, dass es das Beste ist, das zu tun, was Gott gefällt. Bist du bereit, das zu tun, was Gott von dir möchte? Das zu tun, was ihm gefällt, kannst du Gott sagen, hier bin ich, was du sagst, soll mit mir geschehen? Wäre mal gut zu überlegen, ob wir dazu noch bereit sind. Gott kam zu einer jungen Frau, die in sehr bescheidenen Verhältnissen lebte und würdigte sie mit der Aufgabe, den Schöpfer des Himmels und der Erde, den König aller Könige in sich zu tragen. Und alles, was geschah, als Gott zu dieser jungen Frau kam, war einmalig und es war einzigartig. Das muss uns eigentlich nicht überraschen, denn wenn Gott die Menschen besucht, dann müsste es uns eher überraschen, wenn da nichts Außerordentliches geschehen würde. Nun, viele von uns wissen, dass Gott die Erde noch einmal besuchen wird. Doch dann wird Jesus nicht mehr als Säugling kommen, sondern in Macht und Herrlichkeit. Es wird genauso einzigartig und einmalig sein, wie das erste Kommen. Paulus schreibt darüber den Christen in Thessaloniki: Der Herr Jesus selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaunen Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihm zusammen in den Wolken emporgehoben dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Auf diesen Tag können wir uns freuen. Wir warten eben nicht auf das Kind in der Krippe, auch wenn man abfällt nicht. Wir warten auf unseren König, der in Macht und Herrlichkeit zu uns kommen wird, um uns zu sich zu holen. Was für ein Tag. Bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Und du hast es so gemacht, dass alles, was du tust, in unseren Augen einzigartig ist. Und uns deutlich zeigt, dass da dein Wirken, dass du da am Wirken bist, denn kein Mensch könnte so etwas tun. Und wir danken dir, dass wir wissen, dass Jesus dein leiblicher Sohn ist. Von dir gezeugt. In einer geheimnisvollen Art und Weise, aber ist von dir. Er ist der Sohn Gottes. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du bereit warst, uns Menschen zu besuchen. Dass du bereit warst, diesen Weg zu gehen, der von der Krippe bis zum Kreuz ging. Und dann bist du auferstanden und bist wieder an der rechten Seite deines Vaters. Wir danken dir, dass du das getan hast und dass wir wissen, dass du kommen wirst und all die zu dir holst, ob sie schon gestorben sind oder nicht, die dich lieben und dir nachfolgen. Wir freuen uns auf diesen Tag, den wir uns gar nicht vorstellen können. Aber eines ist sicher, es wird ein großartiger Tag sein. Amen.